The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und auf der anderen Seite höre ich schon den Hatti. Hallo.
Hallo zusammen. Es ist 17:37 an einem Montag. Ich muss mich korrigieren. Wir haben gerade schon mal eine Aufnahme um 17:30 gemacht. Aber ja, ich sag mal, sie ist einfach in die Hose gegangen. Sie ist in Ablage. Wir haben ein Weihnachtsspecial für euch mit unseren Outtakes. Es gibt eine Menge zu lachen. Ich weiß nicht, was los ist. Also seitdem ich gesagt habe, ich nehme die Outtakes auf, baut Bella immer Outtakes.
Produziere ich ordentlich, ne?
Ja. Produziert sie ordentlich. Verhaspler und so. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, ich habe im Vorfeld gefragt, ich sage, wie heißt denn unsere Dame, die wir heute in diesem Fall bearbeiten? Also ich habe erst an das Bier gedacht, aber man spricht es wie das deutsche Tier ganz, aber da kommen wir gleich zu.
Oh nein, jetzt hören die Hörer, denken die Hörer auch nur noch an das Tier.
Ja,
das wird so kommen, ich sag es dir.
Ja, aber was soll ich sagen? Ich meine, man muss ja auch mal klar sagen, wir haben des Öfteren schon mal Schwierigkeiten hier mit Namen gehabt und deswegen habe ich dich im Vorfeld gefragt, wie spricht man diese Dame denn aus?
Ja.
Ja.
In dem einen Beitrag haben sie ganz gesagt. Daher halten wir uns daran.
Genau. Bevor wir da hinkommen, wollen wir erstmal nochmal ganz kurz Danke sagen. Wir haben uns ja schon auf Twitter und auch auf Facebook bedankt für 100 iTunes-Rezensionen. Dafür mal ganz, ganz lieben Dank. Jetzt kommt der weibliche Teil, die freut sich wie Bolle.
Ja, danke. Ja, auch wenn es nicht alles auf meinem Mist gewachsen ist.
Ich wollte gerade sagen,
100 ist eine schöne Zahl.
Ja, ich muss dich auch kurz abholen. Mittlerweile sind es 102 und der letzte hat, glaube ich, auch gesagt, ja, das ist cool, was Klaus und Hatti da machen. Der hat nämlich, glaube ich, gerade angefangen, die Podcasts zu hören. Der weiß noch gar nicht, dass ich das im Laufe seiner Podcast-Folgen, die er dann hört, dass sich das dann ändern wird. Aber wir haben ja auch beide schon, also seitdem wir beide das zusammen machen, haben wir ja auch durchweg positive iTunes-Rezensionen bekommen. Natürlich gibt es natürlich auch negative. Jeder kann ja sagen, was er möchte. Und jeder ist ja auch nicht mit dem einverstanden, was wir machen oder wie wir es machen. Ob es jetzt die, die Nicht-Professionalität ist, die wir ans Tageslicht bringen, aber ja, ist so. Ich meine, wir sind hier keine Radioleute, auch wenn ich kann jetzt mal werben, auch wenn ich jetzt gerade, ich mache nämlich nur das Radio.
Was für eine Überleitung.
Ja, toll, ne?
Die hatten wir eben noch nicht drin, aber super.
Ja, ich mache nämlich Radio.
Ja,
also,
das stimmt.
Wer hat
Was
die,
machst du denn?
Wer hat die mal im Radio hören möchte, der geht einfach mal Freitagabend um 20 Uhr auf Radio ISN.fm, drückt auf den Player und dann könnt ihr dann eine Stunde lang Maxi-Singles aus den 80ern hören, das ist so meine Zeit und habe ich eine eigene Radiosendung bekommen, also ISN, das sind ja die lieben netten Leute, die uns den Podcast hosten, also da, wo ihr auch eure Podcasts hinschicken könnt. Ja, und ich habe gedacht, ich gebe mal was zurück, ich habe ja jahrelang als Disc-Jockey gearbeitet und habe gesagt, komm, das mache ich mal und damit sind sie einverstanden. Wir haben jetzt schon 4 oder 5 Wochen das gemacht und ja, macht Spaß. Also wenn ihr noch mehr Hatti hören wollt, dann ist es aber nicht ganz so gruselig. Dann ist es halt einfach nur moderationstechnisch. Ihr hört ein bisschen schicke Musik und ja, ich höre gerne eine schicke Stimme und deshalb würde ich Bella mal bitten, den Fall vorzustellen und einfach mal zuhören.
Bell Ganz wuchs in dem kleinen norwegischen Dorf Selbu auf. Wie viele andere wanderte sie auf der Suche nach dem amerikanischen Traum in die Vereinigten Staaten aus. Sie fand es in Chicago, als sie eine geniale Art entdeckte, Geld zu verdienen. Versicherungsbetrug. Doch ihr würdet nicht The Face of Death hören, wenn sie nicht noch mehr auf dem Kerbholz hätte.
Ja, Versicherungsbetrug ist jetzt ja nicht so die Geschichte, die wir machen wollen, aber wenn ihr gleich...
Ich weiß nicht, erstmal nicht so der Bringer, ne?
Ja, aber wenn ihr gleich hört, wie man Versicherungsbetrug auch begehen kann, ich meine, gut, man kann sich das jetzt vielleicht schon ein bisschen denken, der weiß, was wir meinen. Ja, die junge Dame war nämlich vom Schicksal gebeutelt. Auf den ersten Blick könnte man nämlich meinen, dass das Schicksal Bell Ganz ziemlich hart war. also dass sie hart getroffen wurde. Ihr kompletter Besitz brannte nieder und all, die ihr am nächsten standen, starben, einer nach dem anderen auf tragische Weise. 1893 heiratete Bell den ersten Ehemann, Mats Sørensen oder Sørensen. Gemeinsam eröffneten sie ein Süßwarengeschäft und hatten 4 Kinder, Caroline, Axel oder Axel, Myrtle und Lucy. Sie hatten außerdem dann noch ein Pflegekind namens Jenny Olsen. Doch das Geschäft sollte nicht lange Freude bringen. Also, wie ich gerade gesagt habe, es ging dann irgendwann mal nach kurzer Zeit in Flammen auf. Ja, dann starben auch noch 2 ihrer Kinder, und zwar Caroline und Axel, an einer akuten Dickdarmentzündung. Am 30. Juli 1900 starb dann ihr Ehemann. Der Arzt, der den Tod feststellte, äußerte den Verdacht einer Strychninvergiftung. Doch der Hausarzt gab an, dass Mats, also der Ehemann, unter einem vergrößerten Herz gelitten habe und wohl an einem Herzinfarkt erlegen ist. Man muss natürlich dazu sagen, wir reden jetzt von 1900. Die Medizin war noch nicht so weit, wie sie heute ist. Also heute könnte man mit Sicherheit ganz klar sagen, das war so und so. Aber 1900 zumindest wurden da dann auch schon Untersuchungen gemacht. Und ja, dann wurden halt auch irgendwelche Diagnosen gestellt, die vielleicht jetzt nicht so ganz richtig sind. Aber das können wir auch nicht nachvollziehen. Aber was wir wissen, es gibt eine Wahrheit.
Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist die arme Miss Gunns gar nicht mal so unschuldig an ihrer Situation. Denn statt vom Schicksal gebeutelt, war sie in Wirklichkeit eine der ersten sogenannten schwarzen Witwen. Sie wurde zu einer der umtriebigsten Serienmörderinnen der damaligen Zeit und ich würde auch meinen, sie kann auch heute noch sehr gut mithalten, denn sie hat etwa 40 Menschen ums Leben gebracht. Man nannte sie auch Hell's Bell oder Lady Bluebird oder Bluebeard, glaube ich, heißt, ne? Also der Blaubart. Und ja, sie tötete ihre Ehemänner und sogar auch ihre Kinder. Ganz Vorliebe für Mord und Versicherungsbetrug begann, kurz nachdem sie 1893 ihren ersten Ehemann geheiratet hatte. Da brannte ja damals das Geschäft auf auch sehr mysteriöse Art und Weise ab. Näheres weiß man nicht. Also es brannte halt nieder. Und sie kassierte ein sehr hübsches Sümmchen von der Versicherung, dafür, dass es dann niedergebrannt war. Und das sollte dann später auch das Motiv für viele weitere abscheuliche Verbrechen, muss man sagen, werden. Was genau da alles vorgefallen ist, da kommen wir drauf. Ihr erster Ehemann, Mats oder Mats, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch ein Norweger war und vielleicht Mats hieß. Vielleicht war er aber auch schon Amerikaner. Der beispielsweise starb rein zufällig an dem Tag, an dem beide seiner Lebensversicherungen sich überschnitten haben, also auf einen und denselben Tag fielen. Die eine hörte dann quasi auf und die andere fing morgens an. Und genau an dem Tag starb er. Ist schon irgendwie komisch. Der Arzt äußerte damals auch den Verdacht. Vielleicht kamen ihm diese Umstände auch komisch vor oder er ist auch so irgendwie bei der Obduktion, die ja trotzdem damals gemacht haben, irgendwie drauf gestoßen. Jedenfalls äußerte er ja diesen Verdacht einer Strychninvergiftung. Doch wie wir vorhin gehört haben, entschied man sich dazu, hier einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Was wiederum gut für Bell war, denn die kassierte jetzt sogar doppelt. Oh, jetzt fährt hier gerade ein Polizei vorbei. Falls ihr euch wundert, ich sitze hier im Feierabendverkehr quasi auf den Kölner Ringen. Die Fenster sind jetzt nicht ganz so geil abgedichtet. Von daher, man hört hier mal ab und an mal was. Also zurück zum Thema. Nachdem dieser natürliche Tod bescheinigt wurde, konnte Bell dann von beiden Lebensversicherungen Geld kassieren. Auch der Tod zweier ihrer Kinder, die ersten beiden, wirkt bei genauem Hinsehen dann doch gar nicht mal so überraschend, wie man vielleicht denken könnte. Man ging damals von einer akuten Dickdarmentzündung aus. Die Symptome waren Übelkeit, Fieber, Durchfall, Krämpfe. Also sprach alles in der damaligen Zeit so dafür. Aber diese ganzen Symptome ähneln frappierend dieser Strychninvergiftung. Man hat also die gleichen Symptome eigentlich. Naja, und was noch hinzukommt, beide Kinder waren ebenfalls sehr gut versichert. Und ja, Belle kassierte erneut.
Tja, und damit hat sie dann den sogenannten amerikanischen Traum, The American Dream, gelebt. Trotz ihrer Schicksalsschläge lebte sie dann halt wirklich diesen Traum aus mit einer Versicherungssumme von, klingt jetzt nicht viel, $8,500 aus den Lebensversicherungen ihres ersten Ehemanns. War das zu der damaligen Zeit ein Riesenvermögen. Da hatte sich Belle dann in La Porte, Indiana, ein 42 Hektar großes Grundstück mit einer Farm gekauft. Für sich und ihre drei noch verbliebenen Kinder, man muss sagen noch. Doch obwohl sie eine wohlhabende Frau jetzt war, wollte sie immer noch mehr. Bald danach brannte beispielsweise ein Teil der Farm nieder und sie sammelte Wiederversicherungsgeld. Also die war da also scheinbar sehr findig, wenn sie es denn angesteckt hat. Wie kriege ich Geld? Belle blieb außerdem nicht lange alleine. Am 1. April 1902 hat sie wieder geheiratet. Und zwar den Witwer Peter Ganz. Eine Woche nach der Hochzeit starb Peters kleine Tochter. Die hatte er mit in die Ehe gebracht. Und an einem plötzlichen Kindstod. Als sie mit Belle allein im Hause war, Peter hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und schickte seine älteste Tochter, Swanhild, zu Verwandten dann. Sie sollte das einzige Kind gewesen sein, später, was ja Ganz überlebt hat. Im Hause Ganz kündigten sich derweil, kündigte sich ein erneuter Nachwuchs an. Die Freude währte aber nicht lange, denn nur wenige Monate später lag der werdende Vater, einem, das hört sich auch an, der werdende Vater.
Ja, wieso, er wird doch Vater.
Ja, auf jeden Fall ist er einem tragischen Tod erlegen. Eine Wurstmaschine fiel aus einem Regal und spaltete ihm den Schädel.
Na sowas.
Das hört sich schon sehr, sehr obskur an. Belle strich dann $3,000 Lebensversicherung ein und trotz den Gerüchten in der Stadt, Peter galt als erfahrener Schlachter. Niemand glaubte, dass der Schweinezüchter so ungeschickt mit dem schweren Gerät umgegangen sei. Ja, ich meine, das ist rausfällt und einem auf den Kopf fällt, ja, aber dass es dann gleich einen Kopf spaltet. Seine ältere Tochter Jenny Olsen vertraute sich einer Klassenkameradin an. Meine Mutter hat meinen Papa getötet. Sie schlug ihn mit einem Fleischerbeil und er starb. Erzähl es aber keiner Seele. Kurze Zeit später verschwand Jenny auf ein Internat, wie die Stiefmutter stets barsch erwiderte, als man sie fragte.
Ja, genau. Die ist bestimmt auf ein Internat gegangen. Mal gucken, ob wir da noch mehr erfahren heute im Laufe des Falls. Ja, diesmal bemerkte der Gerichtsmediziner Symptome einer Strychninvergiftung und ordnete eine genauere Untersuchung an. Also jetzt so langsam findet man das dann doch komisch und guckt dann doch noch mal genauer. Doch leider werden keine Beweise gefunden. Und Frau Ganz zieht halt eine sehr glaubwürdige Show ab. Sie weint um den Tod ihres Mannes und ist bitterlich betrübt. Aber die Tränen sollten dann bald trocknen, denn wie ihr euch jetzt denken könnt, kassierte sie eben auch Peters Lebensversicherung ein. Und 6 Monate nach Peters Tod brachte Belle dann seinen Sohn Philipp zur Welt. Also der kleine Mann ist dann in diese leider kaputte Familie hineingeboren worden. Nachdem nun also auch ihr zweiter Ehemann gestorben war, fand sie sogar noch einen weitaus effektiveren Weg, an Geld zu bekommen. Sie begann Inserate in den Zeitungen von Chicago und auch anderen Großstädten im Mittleren Westen aufzugeben. Da schrieb sie dann sowas wie: Ansehnliche Witwe mit großer Farm sucht die Bekanntschaft von ebenfalls gut situiertem Gentleman. Ja, einer nach dem anderen kam dann nach La Porte auf ihre Farm, um dann die Bekanntschaft dieser guten Partie zu machen. Zur Brautbewerbung steckten die dann immer gut gefüllte Brieftaschen ein. Das Muster war dabei dann immer dasselbe. Also die Verehrer kamen dann zu ihr auf die Farm. Belle umzürzte sie, ging mit ihnen zur Bank. Sie zahlten das Geld auf ihr Konto ein. Und kurz darauf verschwanden diese Männer dann. Einfach so. Vom Erdboden verschluckt. Ja, was damals halt keiner ahnte, sobald die Transaktion eben erledigt war, vergiftete sie entweder das Essen dieser jungen Männer oder sie spaltete das die Schädel mit einem Fleischerbeil. Anschließend zerstückelte sie dann die Leichen und verfütterte sie entweder in ihre Schweine oder sie vergrub sie im Schweinestall. Genau. So erging es dann zum Beispiel Ole Batzberg aus Chicago, Henry Gotthold aus Wisconsin, noch zwei, drei weiteren, die man auf jeden Fall auch namentlich kennt, die man dann später identifizieren konnte, aber eben auch noch einige mehr, von denen man heute gar nicht mal mehr die Namen kennt.
Tja, aber irgendwann muss es dann ja auch mal Probleme geben und einer dieser besagten Herren wird nämlich zum Problem. Dieses Leben führte die Witwe nämlich ein paar Jahre lang. Die Probleme begannen dann Anfang 1908. Da wurde Bell ihr Farmarbeiter Ray Lamphere lästig. Also wir hatten so einen Farmarbeiter, der war ja einfach lästig, der passte nicht. Ray war in Bell verliebt und tat alles für sie. Lange Zeit ging das gut. Dann jedoch wurde Ray immer eifersüchtiger auf die kommenden gehenden Herren. Ja, wie gesagt, ob sie gegangen sind, das weiß man nicht, aber oder zumindest gibt's da mittlerweile andere Behauptungen. Er begann, Bell eine Szene zu machen. Am 3. Februar feuerte sie schließlich den liebestollen Knecht. Heutige Vermutungen legen nahe, dass sie damals die Gelegenheit witterte, einen Schlussstrich unter ihre Zeit in Laporte zu ziehen und das heiß gewordene Pflaster ja zu pflastern. Also irgendwann muss man sagen, okay, das ist mir jetzt hier alles zu heikel.
Ja, die Gerichtsmediziner, die waren ja da schon und haben ja noch mal geguckt, ist hier Strychnin und so. Also ich glaube, sie hatte schon langsam ein bisschen Bammel, da irgendwie aufzufliegen.
Ja, ja. Also sie ist dann ja noch zum Sheriff gegangen und zu einem Anwalt, um sich dort also lautstark über ihren Farmarbeiter Ray zu beschweren. Der will mich umbringen, rief sie immer wieder. Ja, und dann auf einmal kam das große Feuer. Das klingt für mich so, naja, dann schiebe ich ihnen das mal in die Schuhe, wenn sie es denn war.
Ja, das ging los am Morgen des 28. April 1908. Da brannte ihr Bauernhaus vollständig nieder. Ermittler stießen dadurch dann auf drei Kinderleichen und die Leiche einer kopflosen Frau. Es stellte sich heraus, dass es Bell und ihre drei Kinder Lucy, Myrtle und Philip waren. Und ja, noch während aus den Trümmern der Farm dann der letzte Rauch aufstieg und die Glut eigentlich noch gar nicht wirklich weg war, wurde dann Ray Lamphere, der Farmarbeiter, verhaftet und auch angeklagt, Bell, Gins, Gans und ihre Kinder ermordet zu haben. Doch schnell kamen auch hier wieder Zweifel an der Geschichte auf. Denn der Leichenbeschauer damals vermaß den Körper der kopflosen Frau so rum und kam zu dem Schluss, dass er einer sehr zierlichen Frau gehören musste. Nachbarn und Freunde, die dann zur Identifizierung gebeten wurden, waren sich aber einig, dass das niemals Bell sein kann, denn die war relativ stämmig, sie war 1,83 groß und wog über 90 Kilo. Der Gerichtsarzt nahm die Obduktion damals vor und untersuchte auch die inneren Organe. Die kopflose Frau, so sein Ergebnis, war bereits tot, als die Flammen ihren Körper kaputt gemacht haben. Sie starb einige Tage nämlich vorher an einer Überdosis Strychnin. Wieder Strychnin. Also daran scheint man auf jeden Fall günstig gekommen zu sein in der damaligen Zeit. Die Polizei suchte dann in den Trümmern des Hauses weiter nach dem Kopf der verbrannten Frau, weil irgendwie passte das ja alles nicht zusammen. Und wer war diese Frau denn eigentlich? Wurden aber nicht fündig. Einzig die Zahnbrücke von der Mrs. Gans, an der auch noch der Ankerzahn hing, wurde gefunden. Und man ging dann halt irgendwie davon aus, dass es dann wohl Bell sein wird und war bei der Zahnkrone da. Und der inhaftierte Lamphere beteuerte damals aber auch noch, dass Bell noch am Leben sei und ihren Tod auf diese Weise nur vorgetäuscht habe. Sie soll nämlich am Vorabend des Brandes eine Frau in einer Bar angesprochen haben, sie mitgenommen und ermordet haben. Und weiter sagte dann der Farmarbeiter, dass er selbst die Frau Gans nach Stillwell zum Bahnhof gefahren hat, nachdem sie ihr Haus selbst in Brand gesetzt hatte. Also hat ihr dann quasi noch zur Flucht verholfen. Daraufhin sollte die Polizei dann wohl auch noch nach der Frau Gans gesucht haben, konnte sie aber nicht finden. Also man ist der Spur dann irgendwie so halbherzig nachgegangen. Naja, aber man hat sie nicht gefunden und irgendwie hatte man da ja diese Zahnbrücke. Und so schrieb dann der Gerichtsmediziner dann trotz dieser ganzen Ungereimtheiten, die da aufgekommen sind, in seinem abschließenden Bericht, dass die kopflose Frau dann eben Bell Gans war und ignorierte damit dann eben alle offenen Fragen, wie auch zum Beispiel nach dem Verbleib des Kopfes, denn den hat man immer noch nicht gefunden.
Ja, und nur eine Woche nach dem Brand kam es dann zum weiteren grausigen Fund. Asa oder Asa Helgeline, der Bruder einer von Bells Liebhabern, war auf der Suche nach seinem vermissten Bruder, Andrew. Er war überzeugt davon, dass Gans seinen Bruder getötet hatte und drängte den LaPorte County Sheriff dazu, die Farm, ja, die muss mal durchsucht werden. Auf sein Drängen hin fanden die Ermittler weitere 11 Leichen im ehemaligen Schweinestall. Im Schweinekoben fanden die Helfer den Körper von Bells Stieftochter Jenny Olsen und zwei weiterer unidentifizierter Kinder. Wir erinnern uns, Jenny Olsen, das ist die ins Internat gegangen ist. Dort lag auch die Leiche von Andrew Helgeline dann, oder Helgeline. Außerdem die Leichen von dem bereits genannten von Bella Butzberg und Gurhold und Sven Hirut gab es da noch und diverse andere, die man ja identifizieren konnte. Die Gerüchte, Bell Gans sei noch am Leben, verstummten nie. Dennoch wurde Ray Lamphere im November 1908 vor Gericht gestellt und wegen Mordes und Brandstiftung angeklagt. Die Anklage wegen Mordes wurde fallen gelassen, da ihm diese nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. Wegen Brandstiftung wurde er dann aber zu 2 Jahre Haft verurteilt. Noch Jahre später erhielt der Sheriff von LaPorte Nachrichten aus dem ganzen Land. Man hätte Bell gesichtet, so wurde 1931, also Jahre später in Los Angeles, eine gewisse Esther Carlson verhaftet, weil sie den norwegischen Einwanderer August Lindström vergiftet hatte, um an sein Vermögen zu kommen. Die Person auf dem Vernehmungsfoto hatte also frappierende Ähnlichkeit mit Bell Gans. Und der Clou war auch noch, dass Carlsons Foto von mit drei Kindern hatte, die den von Gans ebenfalls sehr, sehr ähnelten. Also Esther.
Komisch.
Ja. Esther Carlson starb dann aber noch vor ihrer Verhandlung an Tuberkulose und wurde vergraben. Jetzt kommen wir mal in unsere heutige Zeit, also quasi jetzt, vor 11 Jahren, im November 2007, wurde der Fall noch einmal erneut aufgerollt. 2007, das muss man sich mal überlegen. Die Forensikerin Andrea Simons hob mit mehreren ihrer Studenten auf dem Forest Home Cemetery den Sarg der angeblichen Bell Gans ja aus, also wurde halt ausgegraben. Doch statt Antworten fanden sie in dem Grab zunächst nur noch Fragen. Denn der kopflose Körper lag nicht allein darin. Mit in dem Sarg ruhten die Überreste 2 Kinder. War Bell mit ihren Kindern bestattet worden? Das weiß man nicht. Wenn ja, warum? Denn nur mit 2 und nicht mit allen 3. Außerdem waren die Knochen der erwachsenen Frau ungewöhnlich stark, auch wenn der Leichenbeschauer, der den Körper nach dem Feuer untersuchte, behauptet, er wäre zu zierlich für Bell gewesen. Er gab, ja, haben die Messung damals ergeben. Ja, es ging auch dann um eine Körpergröße von 1,80 Meter und das passte irgendwie alles hinten und vorne nicht. Und auch das Alter der Toten konnte man auch nicht richtig bestimmen, da war man sich auch nicht so sicher.
Ja. Nee, genau, da muss ich kurz einhaken, quasi genau andersrum. Das war, das ist jetzt quasi diese neue Untersuchung gewesen.
Ach so, genau.
Man hat ja alles andere immer nur aus Schriften, aus der Geschichte quasi sich rausgelesen. Und ich glaube, diese Gerichtsmedizinerin da, die hat irgendwie einen persönlichen Bezug zu diesem Ort. Ich glaube, die ist da aufgewachsen oder so. Jedenfalls ist sie deswegen auf diesen Fall, der eigentlich total unbekannt ist, ist sie irgendwie auf diesen Fall gestoßen, während ihrer Doktorarbeit oder so. Genau, und hat sich deswegen dem Ganzen nochmal angenommen. und hat das da mit ihren Studenten halt die Leiche gehoben. Und sie wiederum hat sie halt untersucht und meinte, das wäre halt irgendwie komisch, weil die Knochen sind schon ungewöhnlich stark. Die Frau, zu der die Knochen gehört haben müssen, die muss ungefähr so 1,80 groß gewesen sein. Das Alter der Toten war auch ungefähr so das Alter, was man eben nach oder rekonstruieren konnte, als die echte Belle eben halt gestorben ist. Und von daher ist man jetzt heute, obwohl es ja diese Niederschriften gibt, dass es einige Ungereimtheiten gab, ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht tatsächlich doch die Belle war, die damals in dem Feuer verbrannt ist. Also das sind jetzt eigentlich irgendwie noch mehr Fragen und es ist auch bis heute nicht geklärt, ob jetzt vielleicht dieser Lamphere damals vielleicht sie doch umgebracht hat, weil ihr alles dumm wurde oder
ja, also
oder nicht? Hat er die Wahrheit gesagt? Man weiß es nicht. Das fand ich irgendwie ja, creepy.
Ich sag mal so, also wenn ihr jetzt selber noch anfangt zu recherchieren und dann, bevor er dann wieder sagt, naja, das hätte man noch genauer recherchieren können. Es gibt die ein oder andere Quellenangabe noch, die das auch versucht so ein bisschen zu widerlegen. War es jetzt die verbrannte Belle oder so? Das hätte man jetzt natürlich jetzt noch ausschmücken können oder so. Fakt ist, man konnte es halt nicht wirklich nachweisen. Genauso fraglich ist es ja auch, warum sind da zwei Kinderleichen mit begraben worden? Ist das jetzt wirklich die Belle oder man weiß nicht wirklich, was da genau abgelaufen ist. Es gibt noch einige Informationen im Netz, aber das geht dann...
Ja, die eine Forensikerin dort, die meinte halt auch, man müsste eigentlich nochmal von dieser Carlson, die da dann an Tuberkulose gestorben ist, die eigentlich auch noch mal heben. Ich kann mir vorstellen, dass es aber nicht so einfach ist, eine Einwilligung für eine Exhumierung zu bekommen. Und von daher, also die könnte man ja auch noch mal heben und untersuchen, so dass man das zumindest ausschließen kann, dass das vielleicht dann wirklich nicht die Belle war und nur durch Zufall Ähnlichkeit hatte oder wie auch immer.
Die Frage ist ja auch, mit was für einer Begründung man das macht. Ich meine, das sind ja Jahrzehnte her und ist es noch im öffentlichen Interesse, das zu wissen oder ist es einfach nur, damit ja für die Geschichte, für die Wikipedia dann aufgeklärt wird? Ich weiß es nicht, ob man das noch machen muss. Also wenn man jetzt sagt, so ja, vor 15, 20 Jahren, da war was, da müssen wir jetzt nochmal wen aus dem Grab holen. Aber das ist ja wirklich so, wir reden ja von 1900, keine Ahnung, was da in den 30ern, das ist schon verdammt lang her. Und ja, aber es gibt halt vielleicht Forensiker oder Gerichtsmediziner, die daran Interesse haben und ja, dann wird das halt gemacht.
Schauen wir mal. Ja. Vielleicht kommt da ja irgendwann noch was.
Ja, vielleicht kommt der, das war 11 Jahre her, also neuerliche Informationen habe ich selber auch nicht gefunden. Ich habe gestern Abend auch noch mal ein bisschen gelesen, weil Bella sagte, ah, dass dieser Fall, da wird mal ein bisschen kürzer. Ich sage, naja, ist nicht so schlimm, wir können ja auch mal einen kürzeren Fall machen von einer halben Stunde. Umso mehr kann man sich dann vielleicht aufs nächste Mal freuen, wenn es dann mal wieder länger wird. Vielleicht wird es ja mal ein ganz langer Fall, aber ja, heute haben wir halt mal eine halbe Stunde gemacht. Der Fall ist nämlich für uns erstmal abgeschlossen. Es gibt die ein oder andere Information, wie gesagt, noch im Netz, die man hätte jetzt noch hier mit reinbringen können. Aber ich denke, Bella hat das alles so zusammengetragen, dass man das hier in einem Podcast mal rüberbringen kann, weil alles andere wären dann wahrscheinlich irgendwelche Hoax geworden, wo man sagt, naja, Vermutung, bla bla. Mhm. Und so diese Hoax-Geschichten, das wollen wir ja nicht so unbedingt machen. Das können andere Leute besser als wir. Ja, was andere Leute auch besser können als wir, sind nämlich Krimi-Rätsel lösen, aber momentan sind diese wenigen Leute etwas, ich weiß nicht, schreibfaul oder es ist einfach zu schwer. Ich muss mal dazu fragen, ich weiß nicht, ist das jetzt schon das zweite Mal?
Vielleicht Sommerpause.
Ist es jetzt schon das zweite Mal unser Krimi-Rätsel? Weil wir würden es noch einmal verlängern. Mhm. Wir verlängern das nochmal, weil es gab keine Kommentare, es gab keine Lösungen. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Lösung dazu überhaupt?
Ja, ich habe eine.
Ah, okay, du hast eine Lösung.
Du nicht?
Ich müsste mal.
Ja, dann rätsel doch mal mit.
Ich müsste.
Kannst ja mal einen Kommentar schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch keine Lösung und ja, wir bräuchten zum nächsten Mal auf alle Fälle ein Krimi-Rätsel, sonst ja, haben wir leider kein Krimi-Rätsel, also wer da nochmal Lust hat, also wir hatten jetzt schon 2, 3 wirklich sehr, sehr kreative Krimi-Rätsel, aber damit ihr nochmal die Chance habt, um das Krimi-Rätsel zu lösen, kann Bella euch ja nochmal das Krimi-Rätsel vom letzten Mal vorstellen.
Ja, das war von Nachtschatten. Es hieß, ein Lächeln, das ein ganzes Publikum verzauberte und das schon 100-fach den Tod gebracht hatte. Die Opfer für immer auf Film gebannt.
Hm. Finde ich cool. Ja.
Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Wie halt immer.
Also wie gesagt, ich weiß die Lösung wirklich nicht. Also ich würde jetzt im ersten Moment an einen Clown denken.
Oh. Nein, da kann ich ja jetzt schon mal den offiziellen Tipp geben. Also ein Clown war es nicht.
Das ist super.
Bravo, Hatti. Ja. Richtig gut. 6 Sätzen.
Es war kein Clown. Oh, schade. Ja. Auch wenn wir manchmal sehr ein bisschen Clown haben, unsere Fälle sind sehr, sehr ernst. Wir nehmen die auch sehr, sehr ernst. Ja, freuen uns natürlich nach wie vor auf Fälle, die ihr uns schickt, die wir dann vielleicht mal recherchieren und dann mal hier im Podcast vorstellen. Ich sage mir an dieser Stelle wieder, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit Bella zu podcasten. Freue mich auf eine weitere neue Folge in 2 Wochen und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat Bella das letzte Wort.
Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Case closed.